Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.
Über 170 Tage hat es gedauert, bis wir endlich wieder einen Heimsieg feiern durften. Einfach mal einen rausgehauen, einfach mal den Frust weggeballert und Tore geschossen. Und hier natürlich auch der Volltreffer für euch, denn ihr seid wieder mit dabei bei einer neuen Folge von Hörbar Hansa, also Moin aus dem Ostseestadion. Und diesmal mit jemandem, der seit dieser Saison an Bord der Kogge ist, aber jetzt schon gezeigt hat, was er drauf hat. Moin Markus Schuster.
Ja, hallo.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich jetzt in der englischen Woche. Ich weiß, da ist das Zeitprogramm, das ist alles sehr, sehr straff.
Ja, gern, gar kein Problem.
Und natürlich wollen wir auch genauso starten und diesen positiven Wind mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Heimsieg, zum ersten Saisonsieg. Ich glaube, das tut unfassbar gut, oder?
Ja, erstmal vielen Dank. Mir war das so gar nicht bewusst, dass es schon über 170 Tage her ist. Klar, als Neuzugang hat man das natürlich nicht so auf dem Schirm, aber ja, man hat die Erleichterung im Stadion gespürt und ja, es hat gestern wirklich einen Riesenspaß gemacht.
Mir ist der ein oder andere jetzt eben auch schon entgegengekommen von deinen Teamkollegen. Man hat ihn auch wirklich direkt angesehen. Da ist ein Strahlen im Gesicht. Man merkt das sofort so. Man geht gleich wieder so ein bisschen aufrechter. Also man ist einfach befreit. Und vor allem muss ich auch sagen, wir hatten unseren Termin, dass wir jetzt hier die Podcast-Aufnahme machen, schon Anfang der Woche ausgemacht, schon vor dem Spiel. Ja. Und im Stadion habe ich so gedacht, ja guck mal, jetzt liefert er nochmal richtig einen ab, damit die Fragen nicht so schwer werden.
Ja, ich wollte mir das Interview so leicht wie möglich machen. Deswegen haben wir uns als Team gedacht, wie wäre es denn mit dem Heimsieg? Mhm. Und dann als i-Tüpfelchen habe ich dann selber noch eine Bude gemacht. Ja.
Also wirklich ein Wahnsinnstor. Was ging in dem Moment in dir vor?
Ja, ich glaube, als Fußballer denkt man in den Situationen gar nicht groß nach. Der Ball kam zu mir, ich habe erst hochgeguckt, ob irgendjemand frei steht, der vielleicht eine bessere Position hat, niemanden gesehen und es dann einfach versucht. Und dass es dann so klappt, gelingt mir jetzt auch nicht alle Tage, aber umso schöner, dass es so gekommen ist.
Ich habe auch nochmal, damit du es nochmal wahrnimmst, einfach mal nochmal die Kulisse für dich mit aufgenommen, damit du es nochmal so ein bisschen hörst. In dem Moment nimmt man das ja immer gar nicht so wahr, da prasseln ja so viele Eindrücke auf einen ein, dass du das auch nochmal so...
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich das jetzt heute nochmal hören durfte, weil gestern habe ich das so nicht wahrgenommen, da, sobald der Ball dann wieder rollt, nach einem Tor, dann geht es sofort weiter und dann muss man so schnell wie möglich wieder umschalten aufs Spielgeschehen. Deswegen, ja, schön, dass ich das jetzt nochmal hören durfte.
Es war ja wirklich Traumtor, Traumkulisse. Hast du in dem Moment dann wirklich auch einfach gedacht, so, ich schieße jetzt einfach? Ist es in dem Moment wirklich so, dass du sagst, so komm, den genau so will ich den?
Ja, ich würde behaupten, für mich ist das relativ untypisch, weil ich ein Spieler bin, der dann vielleicht doch nochmal den Nebenmann mitnehmen möchte und dann doch immer noch nach der noch besseren Abschlussposition sucht. Und ja, in dem Moment wahrscheinlich zu wenig Zeit zum Überlegen gehabt und dann einfach rauf auf die Kiste.
Also genau das Richtige gemacht.
Am Ende des Tages genau das Richtige. Wer trifft, hat recht.
Mhm. Ich meine so, klar, das erste Tor ist auch mal so eine Erleichterung, das zweite, dann hast du erstmal nochmal wieder so ein bisschen Sicherheit. Also was auf den Rängen bei uns allen vorgeht in so einem Moment, das ist unfassbar. Aber so auf dem Spielfeld, so das erste Mal war es jetzt wirklich so diese, ich nenne es ja mal Ekstase.
Ja, also man hat einfach sehr viel Erleichterung im Stadion gespürt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass 2-0 trotzdem ein sehr gefährliches Ergebnis ist. Man denkt, ja, zwei Tore, selbst wenn der Gegner einen macht, wir sind immer noch vorne. Und dann war es ja gestern so, dass der Gegner wirklich einen gemacht hat. Ja. Und dann steht das Spiel dann doch wieder auf der Kippe und dann fängt man dann doch wieder an zu überlegen, gerade wenn man dann jetzt nicht aus einer sehr positiven Phase kommt. Ja. Deswegen ist es immer sehr gefährlich. Aber insgesamt haben wir das, glaube ich, ganz gut gelöst, dann auch in der zweiten Halbzeit. dass wir da direkt nachgelegt haben.
Definitiv. Ja. Das war super. Das war ein Wahnsinnsergebnis. 4-1, muss man nochmal sagen. Jetzt hattest du dieses Gefühl oder hattet ihr alle dieses Gefühl. Jetzt war aber auch schon die ganzen letzten Wochen das Ostseestadion immer voll. Die Fans standen trotzdem hinter euch, trotz der Ergebnisse oder der Situation. War das für dich auch wirklich so ein ausschlaggebender Punkt, dass du weißt, ey, hier ist immer wirklich was los, die haben so geile Fans, dass du nach Rostock gewechselt bist?
Das war mit Sicherheit auch ein Grund dafür, ja. Ich habe ja hier schon einige Spiele auch als Gegner spielen dürfen oder müssen, je nachdem. Angenehm war es nie, als gegnerische Mannschaft hier aufzutreten. Und ja, es kann einem einfach sehr viel geben, wenn man weiß, die Leute stehen hinter einem. Und klar, man denkt sich dann, ja, am ersten Spieltag ist das Stadion voll, die Vorfreude ist groß. Aber am zweiten und dritten Spieltag, da wird es ja nicht nochmal ausverkauft sein, gerade wenn jetzt die Ergebnisse nicht so sind. Aber die Leute machen es immer wieder voll, das Stadion. Und das gibt uns als Mannschaft und auch mir persönlich einfach ein gutes Gefühl, dass man weiß, die Leute stehen hinter einem, dass man gewisse Risiken eingehen kann auf dem Feld und dass einem Fehler verziehen werden. Das ist sehr, sehr angenehm.
Es war für den Dienstagabend über 20.000, absoluter Wahnsinn, die alle die alle nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Großteil gehe ich von aus, wahrscheinlich auch mit einer heiseren Stimme, aber wenigstens mit einem Lächeln im Gesicht.
Ja, und dafür sind wir dann eben verantwortlich, dass sich das ins Stadion kommen auch lohnt.
Und das habt ihr bewiesen. Was waren denn noch so ausschlaggebende Punkte, dass du gesagt hast, Hansa, da sag ich zu, oder wie war es? Ist Hansa auf dich zugekommen? Hat dein Berater bei Hansa angefragt? Wie lief das bei dir?
Ja, also meine Situation in Paderborn, also bei dem Verein, wo ich vorher war, die war ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich hatte meine Rolle dort, aber sie war ein bisschen eingefahren. Ich hatte nur noch ein Jahr Vertrag und war auch ein halbes Jahr verletzt. Deswegen war nicht ganz klar, wie die Saison für mich aussehen wird. Und wollte dann aber eigentlich meine Vorbereitung ganz normal absolvieren und dann mal gucken, was passiert. Und da mitten rein kam dann die Anfrage aus Rostock. Und die Gespräche waren sehr positiv. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, wollen wir das machen? Es sind ja dann doch nochmal ein paar Stündchen mehr von unserer Heimat weg. Und, aber dann haben wir gesagt, ey, der Verein ist top. Die Gespräche waren gut, wir können ein bisschen an der Ostsee sein, warum nicht? Und dann haben wir uns darauf eingelassen und jetzt am Ende des Tages würde ich sagen, es hat sich auch gelohnt.
Also fühlt ihr euch auch als Familie hier pudelwohl?
Ja, würde ich schon sagen. Also gerade der Sommer war natürlich hier super. Ja. Da kann man sich nicht beschweren.
Jetzt haben wir die letzte Woche nochmal richtig schön genossen, wenn mal Abschalten angesagt war. Ja. Wie war das für euch? Habt ihr gleich, Wohnungssuche ist ja auch immer ein bisschen schwer, habt ihr gleich aber was gefunden, wo ihr gesagt habt, so, da wären wir heimisch oder?
Ja, wir hatten die in Anführungsstrichen besondere Situation, dass wir mit kleinem Kind und mit Hund irgendwas suchen mussten. Deswegen wollten wir eigentlich ungern mitten in die Stadt, einfach aus Platzgründen. Und haben dann so ein bisschen im Umland geguckt, ob wir irgendwas Vernünftiges finden und sind jetzt in Bad Doberan fündig geworden mit einer Doppelhaushälfte. Also da sind wir eigentlich sehr glücklich damit.
Und die Nachbarn wissen Bescheid, wenn wer neben ihnen wohnt?
Ich privat hänge ich das nicht an die große Glocke, aber ich gehe davon aus, dass das bekannt ist, ja.
Hast du denn oder habt ihr schon so ein paar Lieblingsecken für euch entdeckt, wo ihr gesagt habt, oh, da sind wir jetzt schon vielleicht ein paar Mal mehr hingefahren, weil uns das da besonders gut gefallen hat? Ich meine, klar, die meisten sagen immer, dann Warnemünde. Aber gut, Bad Doberan hat ja natürlich ja auch gerade so Kühlungsborn und Co. ja auch schöne Ecken.
Ja, also wir haben so ein bisschen Heiligendamm für uns entdeckt, weil der Strand nicht so stark frequentiert ist. Und da können wir dann gerade abends, jetzt im Sommer, haben wir ein paar schöne Stunden verbracht. Es war immer ganz schön. Klar, wir waren auch schon in Warnemünde, wir waren auch schon in Kühlungsborn, haben uns die Sachen angeguckt. Aber Heiligendamm hat es uns ein bisschen angetan, weil einfach ein bisschen weniger los ist. Wir den Hund ein bisschen frei laufen lassen können. Und ja, so abends für ein, zwei Stündchen da nochmal hinzugehen, ist immer ganz entspannt.
Aber man merkt, du kennst dich schon gut aus in der Gegend. Also du hast schon wirklich alles erkundet. Sonst wäre ich immer nur, ja, die Warnemünde ist schön.
Ja, Warnemünde ist ja auch schön. Ja, also ist ja nicht gelogen. Nein. Aber ja, wir haben halt einfach ein paar Autominuten weniger nach Heiligendamm als nach Warnemünde. Und dann haben wir gesagt, ja, warum probieren wir es nicht einfach da mal aus?
Richtig. Ja. Und ne, Ostseeküste vor der Tür, schöner als Paderborn.
Die einen sagen so, die anderen
aber. Genau. Ja, ich will jetzt hier nichts unterscheiden. Aber ja, du warst vorher 3 Jahre in Paderborn, davor warst du bei Waldhof Mannheim.
Genau.
Jetzt ist ja auch für dich wieder der Sprung gewesen von der zweiten Bundesliga in die dritte Liga. Wie würdest du da den Unterschied für dich beschreiben?
Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil die Frage wurde mir auch gestellt, als ich von der dritten in die zweite Liga gewechselt bin. Und meine Antwort war da eigentlich immer drauf, dass man, umso höher es geht, umso weniger Fehler sich erlauben darf. Jetzt ist es aber so, dass die dritte Liga jetzt auch in den Jahren immer besser geworden ist, sodass das Niveau eigentlich so, also der Niveauunterschied ist nicht mehr so groß. Klar, zweite Liga ist zweite Liga und dritte Liga ist dritte Liga. Es hat schon Gründe, warum die Spieler in der oder in der Liga spielen oder die Mannschaften. Aber die Leistungsdichte ist trotzdem sehr, sehr hoch. Und was in der dritten Liga sehr besonders ist, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Ob großer, kleiner Name. Ich meine, wir sind jetzt in der Saison auch schon Opfer davon geworden, dass wir in Köln bei einem vermeintlich kleinen Gegner halt einfach mal 3-0, mehr oder weniger, wie soll ich sagen, vorgeführt wurden fast, zeitweise. Aber dessen muss man sich halt bewusst sein, um in der dritten Liga anzukommen.
Jetzt dachte irgendwie, dritte Liga wird leicht, da hat sich geirrt. Aber glaubst du, dass jetzt wirklich mit dem 4-1 jetzt mal so ein Knoten auch geplatzt ist, dass es einfach mal so auch wirklich für die Seele gut tat, dass es jetzt vielleicht auch nicht nur, ich nenne es jetzt mal, so ein 1-0 war?
Ja, ich hoffe es für uns alle, weil ich glaube, dass so ein 4-1 wirklich was bewegen kann in der Mannschaft, dass es Vertrauen stiftet für die Dinge, die wir halt einfach Tag für Tag tun. Da hat natürlich so ein Gegentor in der letzten Minute gegen Dortmund halt schon wehgetan, zum Beispiel. Oder so ein Spiel wie gegen Mannheim, wo man das Gefühl hatte, wir hatten das eigentlich im Griff und laufen dann doch auf einmal einem 1-0 hinterher. Da fängt man dann natürlich auch immer wieder an zu überlegen, reicht das wirklich, was wir hier tun und alles drum und dran. Und da tut so ein 4-1, so ein wirklich überzeugender Sieg einfach gut, um einfach Vertrauen in das zu schaffen, woran wir Tag für Tag arbeiten.
Jetzt hat der Trainer ja auch immer wieder gesagt, ihr habt auch viel gesprochen, ne, viel ausgewertet und so. Aber wie ist denn das bei dir so? Was sind so Punkte oder Situationen oder Gedanken, die du dir machst, damit du eben nicht, sage ich jetzt mal, den Kopf in den Sand steckst?
Ja, in erster Linie geht's bei mir darum, schon so objektiv wie möglich meine Leistung zu bewerten, sich nicht irgendwie von Emotionen treiben zu lassen. Und da helfen viele Gespräche mit der Familie, mit meinen Eltern, die sich jedes Spiel angucken, die sofort auch immer Fans sind von dem Verein, wo ich dann bin. Also
sehr gut.
Da muss man sich keine Sorgen machen. Da helfen viele Gespräche. Und dann das einfach versuchen, im Training wieder aufzuarbeiten, einfach abzuschütteln, wieder Gas zu geben und sich da einfach wieder Sicherheit zu holen. Ich glaube, das ist das Einzige, was für mich irgendwie Sinn ergibt.
Also haben die Eltern auch zu Hause schon Hansa-Trikot?
Trikot glaube ich noch nicht, aber sie waren sehr begeistert vom Pokalspiel, auch obwohl wir 5-1 verloren haben, waren sie sehr begeistert auch von der Stimmung und vom Stadion. Sie finden das Stadion sehr schön.
Ja.
Also sind begeistert bislang.
Na dann herzlich willkommen jederzeit von mir, Schuster.
Ja, die Wege sind leider etwas lang. Also sie haben so 7-8 Stunden Anfahrt, aber dann bleiben es halt übers Wochenende.
Ja. Familie ist ja auch immer wirklich auch so ein ausschlaggebender Punkt. Und ne, wenn die einen den Rücken stärken, ist es ja auch eine große Sache, auch gerade bei Eltern, wenn man eben auf dem Weg ist, auch Fußballprofi zu werden. Wann war das für dich klar, dass du das werden willst? Oder was hättest du gemacht, wenn es eben nicht geklappt hätte?
Auch eine sehr schwierige Frage, was ich geworden wäre, wenn es nicht geklappt hätte. So die Frage hat sich dann irgendwann nicht mehr gestellt, so irgendwie, das hört sich total naiv an, aber irgendwie war der Weg dann so vorgeschrieben irgendwann. Und das Witzige ist, dass ich als 5- oder 6-jähriger Junge eigentlich gar nicht Fußball spielen wollte. So mein Papa hat halt bei uns in der Region gekickt hat mich immer überall hin mitgenommen, aber ich hatte nie irgendwie den Elan dazu. Und dann, mein Bruder ist 3 Jahre jünger als ich und hat dann mit 3 schon angefangen und dann war ich halt auch immer so dabei und dann ging das los und dann hat man dann irgendwie auch Talent erkannt und alles drum und dran. Und dann ging es so eigentlich so diesen Paradeweg in die Jugend von Augsburg rein und dann jede Jugendmannschaft so durchlaufen, dann einen Profivertrag bekommen und dann, wie es halt so ist, dann gibt es auch mal Dellen und auch mal Rückschläge und sonst irgendwas. Aber man hat sich dann einfach so in dieses Geschäft reingearbeitet und jetzt bin ich da, wo ich bin. Also ich möchte es nicht anders haben im Nachhinein.
Also danke an deinen Papa, dass der gesagt hat, so, oder auch an deinen Bruder.
Ja, irgendwas haben die gesehen, was ich bis dahin noch nicht gesehen hatte.
Da siehst du, manchmal braucht man eben so einen kleinen Schubser.
Ja, so ist es.
Du hast eben gesagt, es gibt immer mal so ein paar Dellen, so ein paar Rückschläge. Hattest du halt auch schon, ne? Kreuzbandriss ist ja gerade immer wirklich so ein Fußballer-Ding. Auch im letzten Jahr Knieprobleme hattest du auch schon angesprochen bei Paderborn. Jetzt bist du aber wieder bei 110%, würde ich mal sagen.
Ja, ich meine, das ist halt, es gehört zum Berufsrisiko dazu, dass man sich einfach auch mal die Knochen oder Bänder kaputt macht. So, da ist wohl kein Fußballer davon, also kann sich davon freisprechen, dass er, also die allerwenigsten haben das irgendwie gar nicht.
Ja.
Und ja, ich habe schon das ein oder andere mitgenommen, aber ich war in meiner Reha dann eigentlich immer sehr fleißig, sodass es eigentlich ganz gut geklappt hat, wenn ich immer zurückgekommen bin. Und so war es jetzt auch jetzt im Sommer. Also ich war seit Februar dann mehr oder weniger raus in Paderborn, habe dann bis zum letzten Saisonspiel eigentlich keinen Einsatz mehr gehabt. Habe meine Reha gemacht und bin dann zur Vorbereitung eigentlich wieder ganz normal zurückgekommen und ja, habe seitdem ich jetzt hier bin auch keine Einheit verpasst. Also so soll es weitergehen.
Auf jeden Fall. Klopft, oder? So, ich habe auf Holz geklopft. Und es ist ja auch, wenn man gerade dann vielleicht auch mit so einer Angst irgendwie rangeht, dann passiert ja erst recht meistens was, ne?
Ja, ich glaube, da muss man sich irgendwann davon freimachen, dass irgendwie was passieren könnte, weil dann, so wie du sagst, dann passiert es erst recht. Deswegen einfach wieder rauf aufs Pferd und dann losreiten.
Los geht's. Wie zufrieden bist du denn für dich persönlich bisher mit deiner Leistung bei Hansa? Oder wie würdest du dich auch selber so als Fußballer beschreiben?
Zur ersten Frage, also ich hatte dadurch, dass ich meine Reha abgeschlossen hatte und dann in die Vorbereitung reingegangen bin, die hier wirklich schon sehr, sehr knackig war, muss ich ehrlicherweise zugeben, war ich dann phasenweise schon in einem körperlichen Loch auch. Also ich musste dann schon auch ein bisschen was aufholen, musste mich davon erholen und das wird jetzt aber von Woche zu Woche besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das dann auch in den Leistungen widerspiegelt. Also sobald die körperliche Fitness wieder da ist, wo sie hin soll, habe ich das Gefühl, dass auch meine Leistungsfähigkeit da wieder ankommt, wo sie hin soll. Und was war die zweite Frage nochmal?
Wie du dich selbst als Fußballer beschreiben würdest.
Ja, also ich bin schon eher derjenige, der Fußball arbeitet, aber halt nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Mitspieler. Also ich versuche es meinen Mitspielern so einfach wie möglich zu machen, versuche viel zu kommunizieren und ansonsten ja, so halt typisch defensiver Mittelfeldspieler. Ich versuche meine Zweikämpfe zu gewinnen, ab und zu mal ein Tor zu schießen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Aber das ist sicherlich nicht meine Kernkompetenz.
Und du bist ja auch jemand, der auch sagt, du möchtest Verantwortung übernehmen, du möchtest viel auf dem Platz kommunizieren und das sieht man jetzt auch, ne? Du hast jetzt die letzten Spiele von Anfang an gesetzt.
Ja, ich möchte das jetzt nicht nur mir zuschreiben, dass wir jetzt die letzten drei Spiele da relativ erfolgreich gestalten konnten. Aber ja, klar, wir haben eine neue zusammengewürfelte Mannschaft und dann muss ich das langsam auch erst finden. Aber ich glaube, dass es halt einfach Spieler braucht, die sich nicht zu schade sind, auch den Mund aufzumachen, die auch die kleinen Dinge auf dem Feld regeln. Und da bin ich mit Sicherheit einer von vielen, der das übernehmen möchte. Also nicht der Einzige, da gibt es mit Sicherheit andere auch noch.
Gibt es so ein paar Jungs, mit denen du dich irgendwie besonders gut verstehst, wo man auch mal sagt, ach Mensch, auch mal nach einer Trainingseinzeit trifft man sich da, um mal, keine Ahnung, mal nicht nur über Fußball zu quatschen?
Ja, ich glaube, das ist bei uns in der Mannschaft eh allgemein so, dass wir uns eigentlich mit allen verstehen. Also auch meine Frau ist mittlerweile bei den anderen Frauen ganz gut aufgenommen worden, beziehungsweise es ging ja vielen so, dass alle mehr oder weniger neu waren und sich gegenseitig gefunden haben. Und so geht man mal mit dem essen, mal mit dem Kaffee trinken. Mhm. Und das ist relativ breit gefächert und ich finde das super angenehm.
Ich muss auch sagen, man merkt schon wirklich, also auch wenn ihr viel neu zusammengewürfelt seid, dass ihr halt schon gut als Team zusammengewachsen seid. Also ich finde, das wirkt auch nach außen so.
Ja, wir teilen halt alle das gleiche Schicksal.
Ja.
Also es waren, lass mich lügen, ich glaube 6, 7 Jungs, die hier geblieben sind aus der letzten Saison und der Rest ist neu. Und da will jeder irgendwie so schnell wie möglich ankommen. Jeder will Leute finden, mit denen er sich versteht. Jeder will auf dem Platz das Bestmögliche rausholen. Und am Ende des Tages funktioniert es nur, wenn wir uns auch außerhalb des Platzes gut verstehen.
Und mit dem einen oder anderen hattest du aber ja wahrscheinlich auch schon vorher so ein paar Berührungspunkte, ja, ne?
Gerade ja, so vor allem viel als Gegner.
Ja.
Viel als Gegner in unterschiedlichen Konstellationen schon gegeneinander gespielt. Dann ist so mit Adrien Lebo und Alex Rossipal teile ich natürlich die Mannheimer Vergangenheit. Da gab es auch immer wieder ein paar schöne Gespräche über alte Kollegen oder wie war es bei euch, wie war es bei mir. Also man findet immer irgendwelche Ansatzpunkte, über die man sich unterhalten kann.
Sind dann ein paar französische Brocken auch hängen geblieben?
Bei mir? Nein. ich versuche es immer ein bisschen auf Englisch mit Adri, ja. Aber Englisch ist bei ihm dann ein bisschen schwieriger, ja. Dann machen wir es auf gebrochenem Deutsch.
Da sind die Franzosen auch eigen, das muss man ja auch mal sagen. Ne?
Ich meine, das funktioniert super, also wirklich, da haben wir keine Probleme.
Jetzt muss ich schon im Voraus so ein bisschen sagen, jetzt sorry vielleicht für diesen Spruch, aber wie sagt man so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Habe ich noch nie gehört.
Nee, ne? Oder? Habe ich auch gedacht. Nee, ja, gleich nochmal was Neues.
Der ist mir neu, ja.
Ne? Ist es vielleicht für dich auch so ein bisschen ein Motto?
Noch nie so genau drüber nachgedacht, weil der Spruch ist ja auch neu für mich.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. es ist... trifft schon in einer gewissen Weise auf mich zu. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der hier die Überdinge auf und neben dem Feld macht, sondern würde mich schon außerhalb des Feldes als bodenständiger Mensch und ruhiger Typ eigentlich eher beschreiben. Und auf dem Feld mache ich die Sachen, die halt anstehen. Da bin ich dann halt derjenige, der seine Aufgaben erfüllt und dann halt bei seinen Leisten bleibt.
Um auch mal so ein bisschen bei den Schusterfragen zu bleiben. Wie gut sind deine Schuhe? Hast du einen persönlichen Lieblingsschuh? Oder,
also mit dem Beruf habe ich außer dem Namen wirklich nichts zu tun.
Aber das lag jetzt, das musste jetzt auch nochmal sein. Ja. Also hast du einen persönlichen Lieblingsschuh oder ist dir das komplett egal? Wechselst du da gerne mal durch? Oder?
Ich war schon immer ein Spieler, der Nike getragen hat, schon immer. Und da habe ich unterschiedlichste Modelle ausprobiert. Mhm. Und da muss ich sagen, die, darf man ja gar nicht so laut sagen, aber die nerven mich auch ein bisschen mit ihrer... Typ und Modell, Abänderungen die ganze Zeit. Also deswegen habe ich da unterschiedliche Dinge ausprobiert und im Moment trage ich den Nike Vapor irgendwas, keine Ahnung. Aber der passt, gibt es keine Blasen, der schießt auf einmal auch Tore, also von dem her bin ich damit erstmal zufrieden.
Deswegen den wir jetzt bitte immer weiter tragen.
Ja, ich trage den, solange er kaputt geht.
Aber auch da wieder, du sagst Änderungen, wieder beim Thema Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ne? Da.
Ja, ich habe halt irgendwann mal einen Schuh gefunden und am Ende des Tages hätte ich mir gewünscht, dass ich den immer noch so tragen kann. Ja. Aber es ist halt nicht so. Man muss halt dann doch mit der Zeit gehen.
Trikot Nummer 5, hat das für dich auch eine spezielle Bedeutung? Oder?
Ich hatte eigentlich immer die 6. Dann bin ich hier hingekommen, dann war die schon vergeben. Der Jonas war ein bisschen vor mir dran. Und dann hatte ich die Möglichkeit, die 5 zu nehmen oder irgendeine höhere Zahl. Und da habe ich mir gedacht, ich habe schon immer eigentlich eine einstellige Nummer genommen und die 9 passt jetzt dann doch nicht so gut, als bin jetzt kein Stürmer. Dann habe ich halt die 5 genommen. Also eigentlich ohne irgendwelche Bedeutung, aber die war am nächsten an der 6 dran.
Ja, gut, das ist noch und gut. Gute Begründung.
Ja, eine Trikotnummer ist jetzt auch nicht.
Nein, aber es hat ja der eine oder andere.
Für viele hat es eine hohe Bedeutung, für mich jetzt nicht unbedingt dann.
Deshalb, und manchmal wundert man sich ja dann auch immer so, warum jetzt auf einmal diese Zahl. Und es hätte ja sein können, dass du ja sagst, so, okay.
Also die 5 hat jetzt keine größere Bedeutung für mich.
Hansa-Fans würden dich natürlich noch ein bisschen mehr auch kennenlernen. Was ist denn so die Sache, die du morgens als erstes machst, nach dem Aufstehen? Oder auch, wie bist du ein Weckertyp? Stellst du einen Wecker um 7 oder um 7:03?
Ich bin Weckertyp, der hat... vielleicht maximal 3 Uhrzeiten auf seinem Wecker stehen. Mhm. Also nicht so 7 Uhr, 7 Uhr 2, 7 Uhr 5 bis 8 Uhr 11, alle 3 Minuten. Ich habe meinen Wecker um 7 Uhr, stehe dann auf, relativ zügig und das Erste, was ich mache, ist mit dem Hund eine Runde raus an die frische Luft. Dann nach Hause, Kaffee, bisschen am Handy und dann Abfahrt. Also Frühstück. Ganz, ganz relaxed.
Frühstück da irgendwie eher?
Ja, mal so, mal so. Mal so, mal so. Wenn Wiegen ansteht, eher nicht.
Ah, also da auch weil ich irgendwie.
Nein. Ich frühstück schon meistens noch zu Hause, aber nicht immer. Ich bin jetzt da nicht so, der immer das Gleiche isst und sonst irgendwas macht, sondern je nachdem, wie ich mich an dem jeweiligen Tag fühle, frühstücke ich oder frühstücke ich nicht.
Aber isst du denn hier noch kurz vorm Training irgendwas oder bist du noch jemand, der sagt, ich kann das auch auf nüchternen Magen
trainieren? Ich kann auch auf nüchternen Magen trainieren, also es geht ganz gut.
Okay. Ja. Du, wenn man da irgendwann seinen Rhythmus dann auch gefunden hat und sagt, es geht, also es ist ja bevor einem dann da irgendwie.
Für mich ist es eher schlechter, wenn ich zu nah am Training noch zu viel esse.
Ja.
Dann habe ich das Gefühl, ich habe so ein
volles Gefühl.
Ja, wie so ein Blähbauch oder vollen Bauch einfach, dann kann ich mich nicht bewegen.
Und jetzt sagst du, erst mit dem Hund Gassi gehen, ist ja auch immer eine Sache, wo man abschaltet, jetzt auch vielleicht das neue FIFA, bist du auch so ein Typ, der sagt, das ist mal meins oder?
Früher viel, mittlerweile gar nicht mehr. Also ich habe meine PlayStation irgendwann verschenkt und seitdem auch kein Verlangen mehr danach. Also vor allem seitdem unsere Kleine da ist, sowieso gar nicht mehr. Da gibt es andere Dinge, die dann zu tun sind, wenn ich zu Hause bin. Klar. Freut sich meine Frau auch, wenn ich nicht vorm Fernseher hänge. Hm. Aber ja, also ich hatte schon Phasen, wo ich das gemacht habe, aber mittlerweile nicht mehr.
Sonst Thema abschalten? Gassi gehen mit Hund, Familienzeit?
Viel Familienzeit. Ich bin noch großer NBA-Fan. Hm. Okay. Guck mir viele Sachen an, ja. Wenn möglich. Hm. Das Problem haben wir ja mit der Zeitverschiebung, das ist alles US-Sport. Nachts gucke ich natürlich nicht, da achte ich natürlich schon auf meinen Schlaf. Ja. Aber ja, da bin ich sehr interessiert. Und ansonsten viel Familienzeit, viel versuchen draußen zu sein auch und ansonsten abschalten.
Ja. Die frische Ostseeluft, die tut ja auch gut.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt im Winter wird. Ob die dann auch so gut tut.
Ja.
Aber ich gehe davon aus, ja.
Dann kannst du auch in die Ostsee springen. Eisbaden tut auch gut.
Ja, ja, genau. Probieren wir dann aus.
Und in Zukunft stehen alle in Heiligendamm und warten, bis du dann
zu Hause springst. Ja, dann war ich wieder am FKK-Strand.
Okay. Typisch Ostsee, ja auch immer so Fischbrötchen und Co. Hast du irgendwie, was das angeht, Lieblingsgerichte oder Sachen, die du vielleicht vor einem Spieltag gerne isst? Oder bist du eher so der Typ, der sagt, nee, ich habe absolut keine Rituale, ich ziehe einfach mein Ding durch und das läuft so?
Essenstechnisch ist bei mir, glaube ich, die große Besonderheit, dass ich seit 6 oder 7 Jahren kein Fleisch esse. Fisch schon, was mir hier an der Ostsee natürlich zugutekommt. Ja. Dann kann man auch mal das eine oder andere Fischbrötchen essen. Aber ansonsten, ich habe keine Go-To-Gerichte irgendwie vor dem Spiel. Klar, man versucht die 1-2 Tage vorher sich schon dann mit Kohlenhydraten und so abzudecken. Also ein bisschen auf die Ernährung zu achten, klar. Gesund und frisch zu essen, auch klar. Mhm. Aber es gibt keine besonderen Go-To-Gerichte.
Aber krass so, dass du kein Fleisch, deckst du deine Proteine dann natürlich auch zum Teil mit anderen vielen.
Genau, also man muss halt einfach gucken, sich ein bisschen damit beschäftigen, sich bewusst ernähren und dann findet man eigentlich gute Ersatzprodukte, die das abdecken.
Was sich in den letzten Folgen auch immer so etabliert hat und ich auch immer wieder gefragt hat, und jetzt hast du ja natürlich auch schon vorne auch mal so ein bisschen das Thema Gegenspieler angesprochen. Wer war denn bisher in deiner Fußballerkarriere der stärkste Gegenspieler, den du hattest?
Puh, wir hatten letzte Saison DFB-Pokalspiel auswärts in Leverkusen. Mhm. Da standen 11 Spieler auf dem Feld, die würde ich alle als sehr, sehr stark bezeichnen. Mhm. Aber da Flo Wirtz ist da schon rausgestochen, so mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen. Und ganz witzig auch, als ich in Mannheim noch dritte Liga gespielt habe, hat Jamal Musiala seine ersten Schritte auf der Drittliga-Bühne gemacht. Da haben wir auch gegeneinander gespielt. Da war er noch nicht ganz so gut wie heute, aber die beiden sind schon ganz, ganz vorne dabei.
Sofort, als du auch Leverkusen gesagt hast, das tut mir jetzt auch unfassbar leid, habe ich, der erste Gedanke war halt einfach so irgendwie normale Kartoffeln auf die Eins. Ich habe sofort.
Ja, man kennt's.
Ja, es tut mir auch leid, weil er möchte da auch gar nicht mehr mit in Verbindung gebracht werden, Florian Wirtz, aber es ist halt so, oder auch der andere Fauxpas von dem Reporter, der zu ihm gesagt hat, ach, Oma und Opa sind da,
sind meine Eltern.
Ach, ist aber noch frisch. Ja, ja. Nein. Aber klar, das ist
natürlich... Aber kann er nichts dafür.
Nein, er kann nichts.
Aber es bleibt einem im Gedächtnis.
Es bleibt im Gedächtnis und trotzdem macht ihn das ja sympathisch.
Auf jeden Fall.
Stärkster Mitspieler.
Stärkster Mitspieler. Puh, schwierig zu sagen. Ich habe natürlich meine Jugend in Augsburg verbracht und auch ein paar Einheiten und ein paar Testspiele mit den Profis gemacht. Und da war, glaube ich, Daniel Bayer gerade auf meiner Position schon ganz vorne mit dabei. Ansonsten in Paderborn haben wir auch viele gute Spieler gehabt. Da sind einige auch in die Bundesliga gewechselt mit unterschiedlichen Schwächen und Stärken. Aber ich würde schon sagen, so die Augsburger Zeit, damals sind die auch in die Europa League gekommen, als ich da mit dem Team war, da war Daniel Bayer auch absoluter Führungsspieler oder Paul Verhaag. Ich würde sagen, das waren schon die stärksten Spieler, mit denen ich den Trainingsplatz teilen durfte. Zu der Zeit war Emil Heuberg da auch noch. Der ist mittlerweile in Marseille, Tottenham oder keine Ahnung. Also ja, es gab schon ein paar Spieler, mit denen ich trainiert habe.
Hast du dann auch irgendwie einen Lieblingsspieler, wo man auch vielleicht so sagt, so, das könnte auch so eine Vorbildfunktion sein? Oder?
Als Kind war es immer erst Michael Ballack und dann Bastian Schweinsteiger.
Ja.
Also kleiner ging es nicht. aber nee, das waren so meine Vorbilder früher als Jugendlicher oder als Kind. Mhm. Und jetzt, seitdem ich selbst Profi bin, ist es mit den Vorbildern immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ich versuche da so ein bisschen mein eigenes Ding zu machen.
Verfolgst du denn sonst irgendwie noch, sag ich mal, vielleicht auch einen Verein oder wo man sagt so, ach, zu dem hat man so, den favorisiert man so ein bisschen. Manchmal ist ja auch irgendwie Premier League oder so, dass man sagt.
Ja, vor allem meine Ex-Vereine verfolge ich noch. Und dann gucke ich einfach ganz ausgewählte Spiele von Freunden, die man so über die Jahre kennengelernt hat, Ex-Mitspielern, interessante Spiele. Also da bin ich relativ offen für. Da kann es auch mal irgendeinen Drittligaspiel, das jetzt vielleicht vom Namen her nicht so groß klingt, oder ein Zweitligaspiel sein. Aber wenn ich weiß, dass da zwei, drei Jungs gerade auf dem Feld stehen, mit denen ich mal zusammengekickt habe, dann gucke ich mir das gerne an.
Bist du auch jemand, der so die Kontakte auch hält? Und nein, dann,
ganz nein, schlecht. Ja. Ich bin ganz schlecht. Ganz schlecht. Da bin ich froh, dass meine Frau sehr, sehr gut ist.
Ja.
Die hält immer den Kontakt zu deren Frauen.
Sehr gut.
Und so bleiben wir in Kontakt.
Auch die Frauen ist halt immer Verlass.
Ja, ne? da kann man hier wirklich gar keinen Vorwurf machen.
Ja. Jetzt ist es so, jetzt haben wir alle hier einen unfassbar geilen Heimsieg gefeiert. Jetzt dauert es erstmal wieder bis zum nächsten Heimspiel. Es ist ja jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele. Jetzt sind wir sowieso in der englischen Woche. Das heißt, für euch geht es nach Ingolstadt, danach geht es dann nach Aue, dann ist erstmal wieder Landespokal in Neustrelitz. Jetzt nochmal wieder eine schöne Ecke von Mecklenburg-Vorpommern kennen. und dann erst wieder das nächste Heimspiel am 19. Oktober. Also es ist fast schon wieder ein Monat hin.
Ja, ist fast schon ein bisschen schade.
Ja.
Nach so einem Spiel gestern, dass es so lange dauert. Aber dann versuchen wir halt den Sprung mit nach Ingolstadt zu nehmen.
Auf jeden Fall.
Also bleibt ja nichts anderes über, als einfach zu versuchen, die Energie, die wir jetzt gestern gespürt haben als Mannschaft, dann einfach zu übertragen auf das Ingolstadt-Spiel und dann auf das Aue-Spiel. Mhm. Das ist ja auch ein, ich weiß nicht, ob es ein Derby ist, aber auf jeden Fall ein Ostduell.
Ein Ostderby.
Ostderby. Mhm. Und dann versuchen wir da wieder was zu reißen.
Genau. Den Schwung jetzt mitnehmen.
Genau.
Und dann wird das schon. Deshalb wünsche ich auf jeden Fall dir und auch euch jetzt weiterhin alles Gute, dass es so weitergeht, ne, dass ihr euch treu bleibt, als Team zusammenhaltet und ja, viele erfolgreiche Spiele, viele Punkte und vielleicht noch das ein oder andere Tor mit deinen Superschuhen.
Vielen, vielen Dank. Der Anfang ist jetzt erstmal gemacht.
Danke. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge von Hörbar Hansa. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast auf Spotify, Apple und Co. Und ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, denn so bleibt ihr immer am Ball. Wir hören uns. Und bis dahin, auf erfolgreiche Spiele, viele Punkte und bis zum nächsten Mal bei
Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.